Wir sind in unserer Predigtserie und Gottesdienstreihe ja noch in der Bergpredigt. Maßstäbe, die herausfordern. So haben wir diese Serie überschrieben und so heißt auch das Buch von Oswald Senders über die Bergpredigt. Heute geht es um Matthäus 5, Vers 33 bis 37 unter dem Thema Worte, denen man vertrauen kann. Ich lese diese Verse aus Matthäus 5. Jesus sagt, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, denn wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Als Jesus am Tag vor Karfreitag von Pilatus verhört wurde, sagte er zu Pilatus, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Wahrheit? Sagte Pilatus zu Jesus. Was ist Wahrheit? Ihr könnt das in Johannes 18 nachlesen. Diese Frage ist eine uralte Frage der Menschen, die immer noch genauso aktuell ist seit Tausenden von Jahren. Was ist Wahrheit? Wem oder was kann ich vertrauen? Was gilt? Was ist wahr? Und mal ehrlich, merkt ihr schon bei diesem Nebensatz, mal ehrlich, war das vorher nicht ehrlich? Also, wem können wir glauben? Eigentlich können wir uns doch nie sicher sein, ob das, was uns jemand sagt, ob im persönlichen Gespräch, in der Familie, am Arbeitsplatz, über die Medien, was wir lesen und hören, ob das die Wahrheit ist. Wir können uns nie sicher sein. Ich zumindest nicht. Vielleicht ist doch alles gefärbt, was wir hören, von dem Standpunkt dessen, der es sagt. Und das vielleicht in dem Satz könnt ihr getrost streichen. Alles, was euch und mir jemand sagt, ist gefärbt. Auch was ich heute in der Predigt sage, ist gefärbt. Von meiner Lebenserfahrung, von meinen Meinungen, von dem, wie ich Dinge verstehe oder nicht verstehe. Alles ist gefärbt. Jeder hat seine Brille auf. Wenn du ein Buch liest und dein Freund das gleiche Buch liest, kommt ihr vielleicht zu ganz anderen Erkenntnissen darüber, weil ihr lest mit eurer eigenen Brille. Und die Frage ist, wenn wir etwas hören, ist es Manipulation? Will da jemand mich manipulieren, mich überzeugen von dem, was er denkt? Was ja nicht unbedingt negativ sein muss. Nicht jede Manipulation ist negativ. Eine Überzeugung zu etwas Gutem ist toll. Aber selbst wenn wir genau nachfragen oder im Internet versuchen zu recherchieren, wer sagt uns denn, dass das, was wir dann finden als Erklärung, die Wahrheit ist? Das ist doch eh von Google vorsortiert, was als erstes da anklickt und wir anklicken werden. Selbst wenn wir recherchieren, wo ist Wahrheit? Worte, denen wir vertrauen können. Das Ganze wird wahrlich nicht besser, sondern grauenhaft schlecht, wenn ranghohe Menschen, ich will den Namen gar nicht nochmal nennen, von alternativen Fakten sprechen. Oder einfach Nachrichten als Fake News deklarieren, ohne dass das überprüfbar ist. Eine falsche Nachricht ist eine Fake News. Aber wenn ich dir jetzt sage, das ist falsch, dann muss ich es doch begründen. Und manche Lüge entlarvt sich schon beim ersten Satz. Alternative Fakten. Merkt ihr, wie unsinnig manche Dinge sind? Es gibt keine alternativen Fakten. Fakten sind Fakten. Sie sind überprüfbar, sie sind belastbar, sie sind einfach Fakten. Dass die Sonne scheint, ist ein Faktum, da brauchen wir keine Alternative suchen. Aber Fakten, wenn es welche gibt, dazu gibt es keine Alternativen. Zu Wahrheit gibt es keine Alternative, sondern nur das Gegenteil, nämlich die Lüge. So schwierig ist das. Worte, denen wir vertrauen können. Und natürlich weiß ich auch, dass es längst nicht nur um Fakten geht. Wahrscheinlich sind die meisten Dinge, über die man nachdenkt oder sich streitet oder diskutiert, tatsächlich gar keine Fakten, sondern es sind Meinungen, es sind Einschätzungen. Und da wird es ja richtig schwierig. Wie bewerten wir Dinge? Und hier kommen wir zu dem, was Karl-Heinz am Anfang schon sagte. Es geht um Vertrauen. Es geht um Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Derjenige, der dir etwas sagt und wenn du ihn kennst und weißt, dass er dich wahrscheinlich nicht belügen will, dem wirst du doch leichter vertrauen und das, was er dir sagt, abnehmen und nicht als Manipulation zu einer Fake News oder alternativen Sicht der Dinge verstehen. Es geht ganz stark um Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und da haben wir ja alle auch unsere Geschichten so im Kopf. Ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ich jetzt das sage. Es wird nicht besser, wenn ich euch mein Ehrenwort gebe. Da haben wir Deutschen ja auch unsere Geschichte. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hat ein deutscher Ministerpräsident Uwe Barschel mitten in einem Skandal, in den er hineingeraten war, sein Ehrenwort gegeben und lag doch kurze Zeit später tot in der Badewanne in einem Hotel. Und bis heute kennen wir nicht die Wahrheit. Wahrscheinlich ist sie für uns auch nicht so existenziell wichtig, diese Wahrheit. Aber was nützt das, wenn ich sage, ich schwöre oder ich gebe euch mein Ehrenwort? Es gibt eine wahre Inflation der Wahrheit. Früher galt das, ein Mann, ein Wort. Und meistens konnte man sich darauf verlassen. Was ist wahr? Woran kann ich messen, ob es wahr ist? Und letztlich hat Wahrheit sehr viel mit Beziehung und Vertrauen zu tun. Wenn ich Vertrauen zu einem Menschen habe, er vertrauenswürdig ist, fällt es mir leichter, ihm zu glauben. Worte, denen man vertrauen kann, das heißt Menschen, denen man vertrauen kann. Und dabei ist es gar nicht negativ, sondern sogar nötig, dass wir all das, was wir hören oder lesen, kritisch hinterfragen. Nicht leichtgläubig alles für wahr halten. Schon in der Bibel finden wir indirekt eine Aufforderung dazu. In Apostelgeschichte 17, Vers 11 wird von den Juden in Beröa berichtet, die mit großer Bereitwilligkeit auf das Evangelium von Jesus Christus eingingen. Und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was der Paulus, der große Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Das ist gut, das ist nötig, zu prüfen, ist es wahr. Auch alles, was wir als Christen sagen oder von Christen hören, auch in Predigten, aber auch in jedem YouTube-Clip im Internet, muss der Überprüfung standhalten. Und die Überprüfung, da geht es nicht um irgendeinen Meinungsbildner, da geht es nicht um Politiker oder wen auch immer. Die Überprüfung muss dem Wort Gottes der Bibel standhalten. Das haben die Leute in Beröa getan. Selbst bei dem, was sie von Paulus hörten, haben sie gelesen, stimmt es mit dem, was wir bislang von Gottes Wort her in der Hand haben? Und das ist eine gute Haltung, auch gerade für uns Christen, wenn wir das tun. Aber wir finden an dieser Stelle auch den Maßstab für die Wahrheit und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wer biblische Wahrheit oder Aussagen über Gott und die Welt, die Bibel, nachprüfen will, der braucht kein Google und kein, ich weiß nicht was, auch kein Wikipedia, sondern der braucht Die Bibel. An der Bibel prüfen, stimmt es? Bestätigt sich das? Oder ist das wirklich eine falsche Nachricht? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns auch über den Maßstab der Überprüfung einig sind. Die Bibel. Denn nur das bewahrt uns vor Beliebigkeit und auch vor grenzenloser Kritiksucht. Wir sollen nicht alles zerpflücken, aber wir sollen selbstkritisch uns selber und dem anderen gegenüber bleiben und schauen, stimmt das so mit der Bibel überein? Ich will noch einmal auf den vielleicht größten Einwand, den Christen gegenüber der Bergpredigt haben, zurückkommen. Der Einwand, Jesus legt uns hier eine Last auf mit dieser Predigt, die wir doch nicht tragen können. Also lassen wir es doch am besten. Er legt uns Forderungen auf, die wir nicht erfüllen können. Matthäus 5, Vers 20, ich formuliere es einfach mal mit meinen Worten. Da hat Jesus gesagt, eure Gerechtigkeit muss viel besser sein als die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wer soll das denn aushalten? Wer soll das denn erfüllen, diese Last? Aber bleiben wir bei diesem Thema der heutigen Predigt, bei Wahrheit und Lüge. Ist es wirklich eine so schlimme und schwere Last, die Jesus uns auferlegt, dass er sagt, sag die Wahrheit. Ist das so eine gemeine, harte Last? Ich sage nicht, dass es leicht ist, aber ist das wirklich Last oder nicht Befreiung vielmehr? Macht es nicht gerade umgekehrt großen Sinn? Wenn wir die Wahrheit sagen, dann erleichtert das doch unser Miteinander. Dann muss ich doch nicht fragen, oh, das Kompliment oder die Rückmeldung, warum hat er mir das eigentlich gesagt? Ist es vielleicht gar nicht die Wahrheit? Will er mich fertig machen? Was soll das? Wenn wir davon ausgehen könnten, wir würden immer die Wahrheit sagen, und das am besten auch noch mit Liebe kombiniert, aber auch Wahrheit, die mal klar ist, dann bewahrt uns das vor Misstrauen und Missverständnissen. Wie viel einfacher wäre unser Leben und wie viel unbeschwerter in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, in der Gemeinde, an der Arbeit und an der Gesellschaft, wenn wir alle einfach nur die Wahrheit sagen würden. Ist das eine schwere Last? Ich hatte vorhin gesagt, es gibt eine Inflation der Wahrheit. Woran erkennen wir die und woran können wir die erkennen? Ich habe die Fake News-Behauptungen schon genannt. Oder etwas einfach als alternative Fakten hinzustellen, wobei es zu Faktum keine Alternative hier gibt. Okay, ich sage selten Fake News, du vielleicht auch. Selten. Aber mal ganz ehrlich, wie oft hast du diesen Satz schon gesagt? Aber mal ganz ehrlich. Wisst ihr, was der Satz bedeutet? Bislang habe ich gelogen. Aber jetzt werde ich ehrlich. Aber mein letztes Wort. Wir müssen etwas unterstützen, weil wir glauben, man glaubt uns nicht. Und wer sagt, aber mal ganz ehrlich, der soll einfach aufhören. Oder es ist nur eine Floskel, dann sollten wir uns die abgewöhnen. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, die abzugewöhnen. Weil wenn ich sage, mal ganz ehrlich, dann sage ich ab jetzt die Wahrheit. Und alles vorher war gelogen. Was ist Wahrheit? Wem und was können wir vertrauen? Wenn Menschen Beteuerungen benutzen, so wie Jesus das hier anspricht und wie das bei den Juden ganz üblich war, beim Himmel oder so wahr ich hier stehe, ja meine Güte, wo stand ich denn gerade? Ich stand doch auch schon hier, so wahr ich hier stehe. Ich schwöre bei meinem Leben, das kann ganz schön gefährlich sein, oder ich schwöre bei Gott. Merken wir die Inflation von Wahrheit, wir müssen immer einen draufsetzen und sagen, aber jetzt gilt's, jetzt sage ich die Wahrheit. Wozu braucht es solche Beteuerungen? Weil wir meinen, ohne sie nicht glaubwürdig genug zu sein, nicht genug gehört zu werden. Jesus dachte hier wahrscheinlich an die vielfachen Beteuerungen dieser Art im Alltag. Und Jesus will seinen Jüngern sagen und lehren, einen schlichten und lauteren Umgang miteinander zu pflegen, so hat es Hans Bruns, der Bibelübersetzer, mal geschrieben. Einen schlichten und lauteren Umgang der Jünger Jesu miteinander, wo sich jeder auf das Wort des anderen verlassen kann, ohne mal ehrlich oder bei Gott, sondern einfach so. Bei einem Eid wird zum Beispiel der Name Gottes als Versicherung oder Garantie für die Wahrheit herangezogen. Das spricht Jesus hier an und sagt, tut das nicht. Die Juden der damaligen Zeit beschworen die lächerlichsten und banalsten Dinge, wie ich habe gegessen, mit einem Eid, nicht bei Gott, aber so. Und prüf dein Reden, ich will mein Reden überprüfen, wie viel solcher unnötigen Beteuerungen wir drin haben, die meine Wahrheitsaussagen einfach dahin in Frage stellen. Durch solche Sätze verloren die Aussagen an Tiefgang und Ernsthaftigkeit. Und sogar das Gegenteil konnte passieren. Menschen, die wussten, jetzt sage ich nicht mehr die Wahrheit, die haben dann geschworen. Die haben gesagt, bei Gott, bei Jahwe haben sie sich nicht getraut, die Juden. Aber wir würden das vielleicht heute sagen, bei Gott oder so wahr ich hier stehe. Und sie wussten, ich sage jetzt nicht mehr die Wahrheit. Was bedeutet das, wenn dir jemand sagt, ich schwöre? Dann glauben wir doch, dass das jetzt wirklich die Wahrheit ist. Und wer will denn etwas, was jemand unter Eid ausgesagt hat, in Frage stellen? Also es kann sogar ein Trick sein, wenn wir sagen, ich schwöre, wenn wir verhindern wollen, dass jemand das überprüft, was ich gerade sage. Es kann also sein, dass man die Wahrheit bekräftigen will oder die Unwahrheit verschleiern will. Bei Gericht, warum gibt es dort die Aussagen unter Eid? Warum werden manche Angeklagten oder auch Zeugen unter Eid gestellt? Weil ein Meineid, etwas unter Eid falsch ausgesagt zu haben, wird schwer und hart bestraft in unserem Rechtssystem. Warum denn? Man möchte die Wahrheit rauskriegen. Man möchte sich nicht anlügen lassen. Und wenn es darum geht, ob jemand verurteilt wird oder nicht verurteilt wird, dann kann man sich das nicht leisten, so vom Gefühl zu sagen, naja, wahrscheinlich hat er recht gehabt. Dann muss klar unterschieden werden zwischen Lüge und Wahrheit. Aber warum ist das so ein Problem mit der Wahrheit? Im Psalm 116, Vers 11 steht, letztlich ist doch jeder Mensch ein Lügner. Das ist natürlich ein Hammer. Letztlich ist jeder von uns ein Lügner. Ich bin ein Lügner. Du bist ein Lügner. Nicht nur die Politiker, nicht nur die Medienleute. Wir alle können sehr gut lügen. Manche werden noch rot dabei, das ist ein gutes Kennzeichen, aber das kann man auch vielleicht wegtrainieren, da wird man noch nicht mal mehr rot beim Lügen. Wir können lügen und wir lügen. Und Eide sind scheinbar notwendig geworden, um Aussagen zu bekräftigen, vor Gericht zum Beispiel, um rauszukriegen, lügt er jetzt oder lügt er nicht. Wir Menschen sind immer wieder fähig zu lügen und wir sind auch immer wieder unfähig, die Wahrheit zu sagen. Wir Menschen stehen alle, auch wir Christen, in der Spannung zwischen Wahrheit und Lüge. Zwischen Jesus, der die Wahrheit ist, Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit, und dem Teufel, der von Anfang an ein Lügner ist, Johannes 8, Vers 44. In dem Teufel gibt es keine Wahrheit. Er ist ein Lügner. Er ist der Vater, der Erfinder der Lüge. Und wir sind geprägt von ihm. Und wir stehen auch heute noch in der Spannung zwischen Wahrheit und Lüge. Wobei die Lügen ganz oft nicht so frontal kommen und so offensichtlich, denn wir sind ja auch nicht dumm. Wir merken ja auch, wenn uns jemand eine Unwahrheit, eine grobe Unwahrheit für wahr verkaufen will. Die größten Probleme mit Wahrheit haben wir nicht bei den krassen Lügen, sondern bei diesen leisen Lügen, so wie ganz im Anfang, als der Teufel durch die Schlange zu Adam und Eva sagte, hat Gott wirklich gesagt. Er hat nicht gesagt, Gott hat gelogen oder Gott hat, das hätten die gemerkt. Aber hat Gott wirklich gesagt? Diese leise, subtile Lüge. In seiner typischen Art, wie Jesus die Bergpredigt, gerade das fünfte Kapitel Matthäus, hält. In seiner typischen Art sagt er, den Alten wurde gesagt, ich aber sage euch. Und damit greift Jesus an dieser Stelle das zweite Gebot aus 2. Mose 20, Vers 7 auf. Dort steht, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das heißt, nicht gedankenlos oder unwahr falsch aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das ist der Hintergrund für diesen Text, Matthäus 5, Vers 33. Ihr habt gehört, was zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Juden machen bis heute aus dem zweiten Gebot das, dass sie den Namen Gottes möglichst gar nicht aussprechen. Jahwe sprechen sie nicht aus. In den Schriften der Juden steht dort nicht Jahwe, sondern Herr oder Gott. Sie sprechen den Namen Gottes nicht aus, aus Angst, sie könnten das zweite Gebot übertreten. Sie könnten Gottes Namen missbrauchen oder entwerten. Aber Gott hat niemals verboten, seinen Namen auszusprechen. Wo steht das? Im Gegenteil, wer Gottes Namen mit Respekt und Ehrfurcht und Dankbarkeit ausspricht, der ehrt Gott. Gott will, dass wir du zu ihm sagen, dass wir ihn mit Namen ansprechen, aber Gott will, dass wir ihn ehren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ich immer nur mit er angesprochen werde oder niemand im Gespräch mit mir oder über mich meinen Namen sagt, dann finde ich das ziemlich abwertend. Das ärgert, das verunsichert mich. Ich habe einen Namen und du hast einen Namen. Und wenn ich mit dir sprechen will, dann sage ich Karl. Jemandes Namen auszusprechen kann sehr viel Respekt sein. Ich anerkenne dich als Person. Und da fiel mir auf, wo das bei uns manchmal so passiert, in unserem Zeitalter der Kurznachrichten und kurz rausgehauenen Mails. Achte mal drauf ab heute, wie oft du da mit Namen angesprochen wirst. Hallo, kannst du mal? Kommst du heute? Sorry, ich habe einen Namen. Und du hast einen Namen. Das sind so Kleinigkeiten, auf die wir auch achten sollten. Aber Gott will nicht, dass man Angst davor hat, seinen Namen auszusprechen. Er will verhindern, dass sein Name missbraucht wird. Er will verhindern, dass mit Gottes Namen Lügen zur Wahrheit erklärt werden. Das ist das Problem. Es geht um den Respekt und die Ehrfurcht vor Gott. Und Jesus bekräftigt genau das aus dem zweiten Gebot. Es geht um Wahrheit und Lüge. Sag die Wahrheit, ohne Gott herbeizitieren zu müssen. Sag die Wahrheit schlicht und einfach und verschleiere nicht deine Lüge und Unwahrheit mit Gottes Namen oder irgendeinem frommen Satz. Das ist das Problem. Die Wahrheit nicht sagen und dann Gott als Zeugen herbeizitieren, das ist Missbrauch. Und dafür steht Gott wahrlich nicht ein. In 4. Mose 30, Vers 3 heißt es, wenn ein Mensch dem Herrn ein Gelübde ablegt, also ein Versprechen oder einen Eid schwört, so darf er sein Wort nicht brechen. Und das kannten die Pharisäer wieder. Also es wird gefährlich, im Namen Gottes zu schwören und zu sagen, so ist es. Was machten sie dann? Sie schwören bei Jerusalem, der Stadt Gottes, dem Tempel, ihren eigenen grauen oder schwarzen, weißen Haaren oder ihrem Kopf. Sie holen irgendwas herbei, von dem sie deutlich machen wollen, das hat Wert und ich schwöre jetzt, das ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, sag doch einfach, schlicht und einfach die Wahrheit. Bei den Pharisäern war es klar, Ein Eid, ein Schwur im Namen Gottes, den durften sie nicht brechen. Und die waren ja nicht dumm, die waren schlau. Die haben niemals bei Jahwe geschworen. Den Namen haben sie ja sowieso nicht ausgesprochen. Aber die ganzen anderen Schwüre, die Jesus hier anspricht, die genauso gelogen sind im Zweifel, die sind das Problem. Man lebte damals, und ich glaube, das ist bis heute so, verschiedene Stufen der Wahrheit. Aber ehrlich, gibt es verschiedene Stufen von Wahrheit? 10% Wahrheit, 30% Wahrheit, 70% Wahrheit. Wow, und dann hat sogar jemand 100% Wahrheit. Was ist denn mit 30? Na, bleiben wir ruhig bei 70% Wahrheit. Wenn 70% von dem, was ich dir sage, wahr ist, sind 30% gelogen. Und dann ist das, was ich euch sage, keine Wahrheit mehr. Das will Jesus deutlich machen. Eure Lüge ist das Problem. Die Wahrheit sollt ihr sagen. Es gibt nur eine ganze Wahrheit oder eine ganze Lüge. Und Jesus sagt, Gott darf nicht zum Garanten für Halbwahrheiten herhalten müssen. Halbwahrheiten sind in Wirklichkeit ganze Lügen. Jesus prangert die Doppelmoral der Leute damals an, die Scheinheiligkeit und im wahrsten Sinne des Wortes die Doppelzüngigkeit. Und das gilt bis heute. Und Jesus sagt, schwört überhaupt nicht, sondern sagt einfach die Wahrheit. Es braucht keine Aussage unter Eid, sagt Jesus, in Klammern außer vor Gericht. Es braucht diese Aussage unter Eid nicht, weil jede Aussage wahr sein soll. Manche Christen haben hieraus gezogen und verstanden, dass Jesus Christen verbietet, vor Gericht unter Eid auszusagen. Erstens können wir das wahrscheinlich gar nicht, uns verweigern. Aber das sagt Jesus gar nicht. Selbst Jesus hat einmal unter Eid vor Gericht ausgesagt, nämlich in seinem Verhör, Matthäus 26, Vers 63. Da sagt Jesus etwas unter Eid. Das verbietet er nicht. Das sagt er nicht, dass wir es nicht tun sollen. Aber so wie es in Jakobus 5 steht und am Ende von diesem Predigttext Matthäus 5. Euer Ja soll ein Ja sein. Euer Nein ein Nein. Jein gibt es nicht. Ja ist Ja, da brauche ich keine Beteuerung. Nein ist Nein, da brauche ich auch keinen Schwur für. Das ist das, was Jesus uns sagen will. Es geht um Wahrheit und um Ehrfurcht vor Gott. Das ist die Botschaft. Wahrheit ist absolut, ohne Abstufung. Und es ist eines Christen unwürdig, so schreibt Oswald Sanders, sich um Verpflichtungen und gegebene Versprechungen zu drücken. Du musst jetzt nicht, wenn du es einhalten willst, sagst du, ich schwöre dir das jetzt bei Gott und das mache ich. Nein, wenn du sagst, ich komme morgen, dann kommst du morgen. Wenn du sagst, ich mache das für dich, dann machst du das. Und wenn du es vergisst, dann bittest du bitte um Verzeihung und ich auch. Aber wir müssen dafür nicht schwören, sondern das, was wir sagen, muss gelten. Es geht Jesus um eine einfache und unzweideutige Kommunikation. Und die ist schwer genug, weil die Hälfte all dessen, was wir sagen, sowieso falsch verstanden wird. Übrigens, ich verstehe auch die Hälfte von dem, was ihr sagt, falsch. Jeder. Das sagen uns die Wissenschaftler. Aber wir sollen einfach und unzweideutig reden. Unsere Versprechen müssen genauso gelten, als wäre es ein heiligster Schwur. Die Nachfolger von Jesus sind an der Treue zur Wahrheit zu erkennen, sagt Sanders, und an der Liebe untereinander. Nachfolger Jesus sind an der Treue zur Wahrheit und an der Liebe untereinander zu erkennen. Wer Ja sagt, soll auch Ja meinen. Und alle Unterstützung, alles Unterstreichen soll überflüssig sein. Und wenn wir zu dieser Kultur des Miteinanderredens und Umgehens kommen, dann ist das keine Last, sondern eine riesengroße Befreiung. Aber Jesus stellt ja hier gar kein Gesetz auf und fordert hart deren Einhaltung. Sondern Jesus, das haben wir wiederholt in der Bergpredigt gesehen, möchte unser Herz, unser Leben verändern. Und ich habe mich in dieser Woche gefragt, warum lüge ich manchmal? Warum lügen Menschen? Und vielleicht kennt ihr auch diese Stimmung. Mir ging das in dieser Woche mehrmals so, dass ich so hörte, lass doch die Predigt am Sonntag. Du kannst doch auch lügen. Wie gut bist du denn? Kennt ihr diese Stimmen, die sagen, guck mal in den Spiegel und dann mach's Buch zu? Diese Stimmen kommen nicht von Jesus. Diese Stimmen kommen vom Teufel, der die Lüge erfunden hat. Und wenn er uns dazu gebracht hat, zu lügen oder bei anderen Themen die Ehe zu brechen oder zu hassen, dann sagt er, guck mal, geht doch. Und du gehst Sonntag in den Gottesdienst und du predigst sogar noch drüber. Mach doch lieber das Buch zu und schweige. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stimmungen kennt. Ich kenne sie und ich habe sie in dieser Woche auch als Anfechtungen erlebt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Notlügen legitim sind. Solange es nicht rauskommt, ist das alles gut. Und wie schnell erwischen wir uns selber dabei und sagen, und dann ist es zu spät. Aber es geht Jesus nicht nur um Gesetze. Und dann hat Jesus mir aufs Herz gelegt, über diese Geschichte noch zu reden. Und vielleicht trifft sie dich heute Morgen sehr. Wo es auch um Wahrheit und Lüge, um Eid und Schwur und sogar Fluch geht. Ihr könnt sie in Matthäus 26 nachlesen. Es war nach der Gefangennahme von Jesus. Und irgend in einem großen Garten waren sie dort. Die Pharisäer, die Soldaten und auch Petrus. Petrus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, hey, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Als er denn offenbar flüchten wollte, zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen, der dort, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Und wieder stritt Petrus es ab, diesmal sogar mit einem Schwur. Ich kenne diesen Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, natürlich bist du auch einer von ihnen, deine Sprache verrät dich doch. Und Petrus begann, Verwünschungen, Flüche auszustoßen und schwor, ich kenne diesen Menschen Jesus nicht. Wahrheit und Lüge. Petrus hatte sich total falsch eingeschätzt und überschätzt. Er hatte kurz vorher zu Jesus gesagt, als Jesus von Gefangenschaft und Tod sprach, Jesus, wenn auch alle an dir irre werden, verlass dich auf mich, ich auf keinen Fall. Ich bin sogar bereit für dich, Jesus, zu sterben. Doch Jesus sagte daraufhin zu Petrus, in dieser Nacht wirst du mich noch ehe der Hahn kräht, dreimal verleugnen. Nein, Petrus wollte hier ganz gewiss nicht lügen. Petrus wollte zu Jesus stehen. Immerhin hat er sich ja bis an diesen gefährlichen Ort vorgewagt, in die Nähe des gefangen genommenen Jesus. Wo waren denn die anderen? Wo war denn Johannes? Jakobus? Wir lesen nichts davon. Vielleicht waren sie auch irgendwo, aber Petrus war offensichtlich da. Und er wollte nicht lügen und er wollte keinen Meineid schwören. Wo waren die Menschen, die sagen, Petrus, wie konntest du nur? Und warum lügt Petrus hier? Warum leistet er sich sogar einen Meineid und verflucht sich selber, um zu unterstreichen, also nach dem Motto, ich will lieber tot sein, als dass ich den kenne. Es ist die pure Angst, die ihn lügen und falsch schwören lässt. Und in diesem Moment ist es auch Feigheit, denn es hätte seine eigene Verurteilung bedeuten können. Sein Schwur verbirgt seine Angst und seine Feigheit. Und das soll jetzt keine Entschuldigung und Rechtfertigung seiner Lüge, seines Meineides sein, aber vielleicht eine Erklärung. Und wenn ich überhaupt in dem Garten gewesen wäre, hätte ich es vermutlich genauso gemacht. Vermutlich wäre ich aber draußen geblieben. Und dann kräht der Hahn. Und Petrus fährt's ins Herz und in alle Knochen. Er dachte an die Worte Jesu, die er zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Moment Petrus und Jesus sich in die Augen geschaut haben. Und Petrus kann nur noch rausgehen, bitterlich weinen. Habt ihr mal einen Mann, so einen gestandenen Fischer, bitterlich weinen sehen? Petrus hält nichts mehr. Er weiß, was er getan hat. Er hat sich verflucht, er hat sich gewünscht, tot zu sein, nur um deutlich zu machen, ich habe mit Jesus nichts zu tun, den er doch so geliebt hat und für den er alles tun wollte und vieles getan hat. Voller Scham und Schuld rennt Petrus davon. Und ich habe mich gefragt, warum, ja, ich habe Gott gedankt für diese Geschichte zu dem Thema Wahrheit und Lüge. Weil es mir doch auch oft so geht, dass ich die Gebote nicht einhalten kann. Ob das Liebe oder Hass ist, Treue oder Untreue, Lüge oder Wahrheit, das fällt mir doch auch nicht schwer und dir vermutlich auch nicht. Und vielleicht bist du auch vor Jesus weggerannt oder hast gesagt, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Und ich finde es so gnädig. Und das ist so typisch Jesus, dass er hier keine Gesetzestafel an die Wand schlägt, sondern Geschichten erzählt, die sich abgespielt haben. Denn das war nicht die letzte Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Dieser eine Blick und das tief zerrissene Herz und bitterliche Weinen. Nach der Auferstehung von Jesus sucht Jesus die persönliche Begegnung mit Petrus. So als ging es um niemand anderen mehr als Jesus und Petrus. Und an diesem See bei dem Frühstück oder vor dem Frühstück fragt Jesus diesen meineidigen Petrus dreimal: Liebst du mich? Und es macht deutlich, auch die größte Lüge, der schlimmste Meineid, die größte Untreue, das Schlimmste, was wir an Schuld uns selber vielleicht vorstellen können, kann und möchte Jesus vergeben. Und Jesus hat Petrus vergeben. Das macht diese Geschichte deutlich. Und das ist das Evangelium auch der Bergpredigt. Ja, Jesus verschärft die Gebote des Alten Testaments, spitzt sie zu, um sie deutlich zu machen und mir deutlich zu machen und dir, wir schaffen es nicht. Aber das Evangelium der Bergpredigt lautet, es ist kein Gesetz, das uns fertig macht und frustriert, weil wir es sowieso nicht halten können, sondern es ist die gute Botschaft von Jesus: Ich will dein Herz verändern. Ich will dein Herz fähiger machen, die Wahrheit zu sagen, und unfähiger machen, zu lügen. Aber wir werden trotzdem noch lügen. Aber wir werden es schneller merken und schneller zu Jesus gehen und sagen: Bitte, Jesus, vergib mir das. Du weißt, ich will es nicht. Die Veränderung unseres Herzens, die will Jesus uns geben durch Vergebung und Befreiung. Und er will uns damit helfen, verändert zu leben. Nimm diese gute Botschaft, dieses Evangelium der Bergpredigt mit in dein Leben und such den Blickkontakt zu Jesus wieder. Und lass ihn dir sagen, egal was war: Ich liebe dich. Und ich vergebe dir. Komm zu mir. Jesus, für diese gute Nachricht will ich dir von Herzen danken, die mir gilt, die jedem von uns gilt. Wir brauchen dein Gesetz nicht bis in den letzten Buchstaben einhalten und wir schaffen es nicht, aber wir sollen verändert leben. Aber du gibst uns das Herz dafür. Du machst es möglich, dir ähnlicher zu werden. Und darum bete ich, dass das in unserem Leben gelingt. Und da, wo jetzt jemand, ob am Livestream oder hier, genau merkt, ich bin wie Petrus, weggelaufen vor dir. Jesus, du stehst mit offenen Armen da. Und du fragst nicht nach dem Meineid, sondern du fragst nach dem Herzen, nach der Liebe. Danke dafür. Amen.